2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 2. August 2021. Ja, heute ein ordentliches Stück nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum 0:0 am gestrigen Tage bei Erzgebirge Aue. Ich habe mir heute wieder Aue-Fan Max eingeladen, aber auch meinen Kollegen Yannick vom Millanton-Team. Beide waren nämlich gestern im Stadion. Moin Max, moin Yannick.
Glück auf.
Ich fange mal direkt mit unserem Gast an. Max, wie war dein Ausflug gestern ins Erzgebirge? Du hattest ja im VDS erzählt, dass du in Dresden wohnst und die gut 110 Kilometer anreisen musstest.
Ja, es war ein bisschen aufregend. Also ich hätte durchaus auch ein Boot mir einpacken können. Da war viel Regen unterwegs, viel Stau, viel Hektik. Also ich bin quasi fast mit dem Anpfiff erst ins Stadion gekommen. War dann ziemlich ein bisschen neu mit dem ganzen, mit den Hygienekonzept, dass man sich vorher quasi erst an einer Kontrollstation da quasi einen Haken abholen müsste. Ist mir auch nicht so ganz aufgegangen, wo da das Hygienekonzept war, wo man dann mit 200 Mann quasi vor zwei Eingängen stand. Ja, alles ziemlich hektisch. Man konnte sich so gar nicht so richtig vor dem Spiel quasi hinsetzen, die Mannschaft beobachten. Das ging dann gleich ziemlich schnell für mich los. Aber es war auf jeden Fall mal wieder was ganz anderes nach so quasi erst 2 Jahren in einem halbvollen Stadion zumindest zu sitzen, das Vereinslied zu hören und dann die Aufstellung. Das hat schon Laune gemacht. Da war dann schon gleich das Feeling ganz anders als bei diesen Testspielen vorher oder ganz anders als zum Wohnzimmer. Das hat auf jeden Fall dann wieder, da war man schnell drin und dann war man auch heiß auf das Spiel, sag ich mal so.
Okay, wo bist du da im Stadion quasi ansässig?
Also normalerweise lasse ich es mir dann nicht nehmen, dann doch quasi in den Ultrabereich zu gehen, also in den Stehbereich zu gehen und loszulegen. Das habe ich mir diesmal geklemmt, weil man da nicht so direkt im Pulk stehen wollte. Hat sich aber auch nichts geändert. Ich war dann in der Gegentribüne-Bereich relativ mittig.
Okay, alles klar. Yannick, du hattest auch eine Anfahrt Aue ins Erzgebirge. Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, genau. Also quasi so, wie man es noch aus dunkler Vorzeit vor Corona-Zeiten kennt. Man trifft sich irgendwann morgens in der Früh an einem zentralen Treffpunkt. Ich wurde zum Glück von unserem Fahrer vorher schon eingesammelt und haben uns dann Berliner Tor, aber die anderen eingesammelt. 5 Leute waren wir dann am Ende, die dann so gegen 5:30 morgens in Hamburg gestartet sind. Sind auch sehr gut durchgekommen, waren dann schon, glaube gegen 11 oder so in Aue. Haben dann die 3 anderen am Gästeeingang abgeladen, weil die ja noch ganz normale Gästetickets hatten und ich war ja mit meinem Fahrer Carsten zusammen auf der Pressetribüne. Wir haben den Ticker gemacht für die Basis und mussten dann erstmal umparken, weil wir ja dann auf den Presseparkplatz mussten, was auch ein bisschen, da fing es schon an kurios zu werden, so ein bisschen, da fährst du quasi hinten einmal ums Stadion rum und musst dann so an diesem kleinen Bächlein, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber du fährst dann quasi unter so einer Brücke durch, denkst eigentlich, okay, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Und dann haben wir auf einem Kunstrasenplatz namens Käfig, also der kleinere der beiden Kunstrasenplätze, die da hinterm Stadion sind, oder sind es 3, weiß ich gar nicht, da haben wir dann auf jeden Fall geparkt und sind dann Richtung Stadion, um rauszufinden, wo wir denn jetzt hin müssen dürfen, wie auch immer. Und ja, dann wurden wir einmal ganz ums Stadion rumgeschickt, weil es wohl in Aue jetzt so ist, weiß nicht, ob es vor dem Umbau anders war, aber jetzt ist es wohl so, dass ein Teil der Presse direkt beim VIP-Zugang, also der Teil, wo dann auch später die Mixed Zone und so ist, wo die, also beim Spielertunnel auf der Seite, da sind einige, wir waren aber auf der anderen Seite untergebracht, auch zusammen mit den Kameras und auch unserem Co-Trainer und Spielbeobachter, die direkt links neben uns saßen. Bis wir aber dahin kamen, war es ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, wir mussten einmal um das ganze Stadion rum, was bedeutet, wir mussten auch durch den Heimbereich oder die Zugänge zum Heimbereich, was nachdem wir uns dann, wie Max ja eben schon gesagt hat, diese ja interessante Art der Hygienekontrolle, also du gehst an so einen Container dran, zeigst deinen GGG-Nachweis und bekommst dann ein lila G auf den Handrücken oder dein Ticket geschrieben. Da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, naja, mag ja auch Leute geben, die trotz nicht GGG-konformer obwohl sie nicht GGG-konform sind, ins Stadion wollen, dann können sie sich einfach, wenn sie das wissen, so ein lila G auf den Handrücken malen und kommen trotzdem rein. Das hat auch nie jemand kontrolliert. Aber dazu kommen wir ja vielleicht später noch ein bisschen, wie es so mit Hygiene im Stadion war. Auf jeden Fall sind wir dann weiter rund ums Stadion und eigentlich dachte ich, ich werde irgendwie erkannt, weil ich hatte unseren Millanton-Pulli an und immer rief Millanton, Millanton, drehte mich so um. Da sah ich aber schon, oder sahen wir schon drei, ja, eher der sportlichen Fraktion zugeordnete Personen auf uns zukommen, die uns dann bepöbelten, wir sollten uns doch hier verpissen und ja, was wir Zecken denn hier wollten. Ich sagte, wir wollten nur zum Pressebereich, andere Seite, ne, Ticket gezeigt und so, ja, dann ein bisschen schneller. Und ja, als dann die Polizei, die auch rings ums Stadion präsent war, in Sicht kam, haben sie sich dann auch wieder abgewandt. Aber das war halt ein bisschen Adrenalinpegel fördernd erstmal. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, da nicht vereinsbezogene Menschen einfach den ganzen Weg durch den Heimbereich zu schicken. Aber können nachher nochmal rausfinden, wie das genauso, warum es so ist, dass man da ums ganze Stadion geschickt wird. Als wir dann wirklich dann unseren Eingang gefunden hatten, gab es noch ein bisschen Stress, weil eigentlich keine Rucksäcke rein dürfen und man auf unserem Ticket ja wohl nicht sehen könnte, dass der Pressebereich wäre. Ich sagte, naja, da steht Pultplätze drauf. Das würde ja wahrscheinlich auf dem normalen Ticket nicht stehen. Dann hat Carsten noch eine E-Mail vorgezeigt von dem Beauftragten von Aue, dass das alles so in Ordnung geht. Dann waren wir auch endlich drin und ab da war auch alles entspannt. Wird bei uns so ein bisschen vielleicht mit der Haupttribüne, also eher familiäres, ruhiges Publikum. Und auch der Ordner, der uns dann zu unseren Plätzen geführt hat, war sehr nett. Ja, und dann haben wir unsere Plätze da gegenüber vom Spielertunnel eingenommen.
Gut, ich resümiere mal. Der Nachweis der 3Gs wird mit einem Filzstift irgendwie markiert. Das heißt, alte gute Großraumdisco-Taktik aus den 80ern. Das heißt, wir wissen noch nicht, welche Farbe beim nächsten Mal dran ist. Die Leute werden sich also mit verschiedenen Farben eindecken, vermutlich die so oder so rein wollen. Und die sportliche Fanfraktion kennt den Millanton. Das ist doch ganz toll eigentlich.
Na, das waren zwei verschiedene. Die Rufe kamen von ein bisschen weiter hinten und während ich mich umdrehte, um zu gucken, wer denn da gerufen hatte.
Okay.
Kam von der rechten Seite so drei Hoshis und geleiteten uns dann zu dem Bereich, in dem wir sollten.
Ich verstehe. Max, du wolltest was sagen.
Ich zweifle ganz stark, dass sich die Farbe dieses Filzstiffes ändern wird, weil das ist wahrscheinlich der einzige, den man quasi dort hat. Und ich fand auch diese Methode des Nachweises wirklich ultra lustig. Ich bin auch gleich direkt der erste Impuls, den man hat, ist so, also wie einfach ist das denn bitte zu fälschen? Ne? Also wirklich, du musst dir einfach nur ein billiges G auf deine Karte oder auf deinen Arm schreiben lassen. Und das ist ja dahingehend schon zerbröselt, jedes Konzept. Und das ärgert einen als eigenen Männern auch umso mehr, weil die einzige Meldung, die immer von Vereinsverantwortlichen kam, war, man hätte ein narrensicheres Hygienekonzept. Man könnte ja das Stadion, also selbst zu Zeiten, als die Inzidenz wesentlich höher war, ist dann auch, also als gar nicht zur Debatte stand, dass man das Stadion voll machen könnte oder ansatzweise daran denken könnte, war das Argument, man hätte ja ein Hygienekonzept und das fällt dahingehend schon zusammen, dass man im Gegenbereich zwei Eingänge hat, von der sich quasi die Leute ohne Maske auf jeden Fall tummeln. Da hört es auf, da ist es schon vorbei. Auch mal nicht zu diskutieren, dass man das im Stadion irgendwie verteilt oder dass dann irgendwie eine Art Maskenpflicht herrschen würde. Das ist absoluter Käse. Ein Hygienekonzept ist, das ein Jahr gereift ist, dann weiß ich auch nicht.
Okay, das klingt ja zum Beispiel an Entschuldigung, Kuriositäten bei Aue während der Pandemie. Also das ist ja nicht das erste Mal oder das zweite Mal, dass so Sachen auffällig sind.
Ja, das kommt noch dazu, dass man ja in der Corona-Zeit jetzt nicht komplett sich von der besten Seite gezeigt hat oder zumindest seine Kleinigkeiten hatte. Finde ich einfach, wie gesagt, dann kann man es auch lassen. Weißt du, dann braucht man sich den Anschein nicht geben, dann kann man sagen, okay, ja, wir dürfen es machen und macht, was ihr wollt. Dann braucht man sich, also ich hoffe, dass sich keiner von den Verantwortlichen noch irgendwann hinstellt und sagt, man hätte hier ein super Hygienekonzept. Also das auf gar keinen Fall. Und zwei Dinge noch zum Nachholen. Mir tut es natürlich leid als Aue-Fan, dass ihr da quasi angegangen worden seid. Es gibt halt Leute, die haben halt anderthalb Jahre nichts Besseres zu tun gehabt und die waren scheinbar sehr heiß. Und der Bach, der am Stadion Wobei es heißt Lösnitzbach. Deswegen heißt das, ist das das Lösnitztal und der kleine Bach neben dem Stadion heißt Lösnitzbach.
Jo. Gar nicht. Hattest du noch was? Ansonsten würde ich jetzt mal so locker ins Spiel reingehen.
Na, vielleicht nur noch ergänzend, also dass mir auch ringsum, also auch als man schon drin war im Stadion und auch davor, wenig Leute mit Maske begegnet sind. Also wir haben es so gehandhabt, wie wir es von unserem ersten Heimspiel letzte Woche am Bellantor gegen Kiel kennen, dass du einfach bis du am Platz bist, deine Maske trägst. Gut, wenn du dann einigermaßen auf Abstand stehst, wir hatten auch noch einen Bekannten von Carsten dann getroffen, da hast du die mal kurz abgenommen, aber ansonsten haben wir uns eigentlich ziemlich dran gehalten, die Maske bis auf den Platz anzubehalten, und das habe ich halt rings um uns herum und auch in den anderen Bereichen, die ich einsehen konnte von meinem Platz, eher nicht so wahrgenommen, dass das abseits vom Platz groß wahrgenommen wurde.
Okay, es ist auch leider jetzt mittlerweile so, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingrätsche, es ist leider in Sachsen vor anderthalb Wochen oder so die Maskenpflicht auch in Supermärkten aufgehoben worden, weil die Inzidenz unter 10 lag. Und das war der Startschuss dann, jetzt wird nirgendwo mehr Maske getragen. Also ich habe seit diesem, ja, das war passt noch perfekt dazu, dass auch die sächsische Landesregierung da sehr vorschnell dann Maßnahmen gleich mal kippt. Und ja, dann wird dann auch in keinen Märkten oder keinen, im McDonald's oberhalb des Stadions wurde auch keine Maske getragen. Das ist dann jetzt komplett hinfällig und das wird dann halt auch im Stadion dann durchgezogen.
Mhm. Leider. Okay, das vielleicht nochmal so als Hinweis auch für die zukünftigen Gästefans, die in den nächsten Wochen zu euch kommen, wer da, ja, wie soll ich sagen, also wer das gerne nicht so ausgelegt hat, wie das jetzt ausgelegt wird, der bleibt vielleicht lieber zu Hause, das macht dann vielleicht mehr Sinn. Ne? Jo, sportliche erste Halbzeit, was mir aufgefallen ist, also bei St. Pauli haben wir auf einer Position gewechselt, das hatte ich schon angesprochen letzte Woche, hätte Mackinock sein können oder auch Dittgen, jetzt ist Dittgen reingerutscht, neben Burgstaller als zweite Spitze, das war unsere Änderung und bei euch gab es ja auch eine, ne, Max?
Ja, also bei uns ist mit Nicolas Kühn noch ein potenzieller Stammspieler ausgefallen. Und dann hatten wir eigentlich schon, also wir hatten schon zwei Ersatztorhüter auf der Bank, also es war das letzte Hemd, mit dem Auer angetreten ist. Und ja, aber erwartungsgemäß haben wir da eigentlich sehr schnell früh trotzdem draufgedrückt. Ich fand's ziemlich gut, so wie die Mannschaft sich präsentiert hat, wie man auch, es war wieder dieses 3-1-2-3-System und ist dann aber so gekippt, dass Mesut Güler nicht auf die Flügel ausgewichen ist, sondern so in die Zentrale, und das fand ich ziemlich gut. Man stand sehr kompakt und man hatte eigentlich St. Pauli in der ersten Halbzeit ziemlich gut im Griff. Und ich habe ja eigentlich gesagt, dass St. Pauli Akinjok aufstellen muss, um zu gewinnen. Das hat man nicht gemacht. Und damit ist man dann auch schlecht gefahren, fand ich. Also ich habe Dittgen zum Beispiel dann nicht gesehen.
Ja, Dittgen hatte zwei, drei ganz gute Chancen, aber da war er auch einfach zu fuddelig am Ball. Da hat er nicht genug Ballkontrolle gehabt. Ansonsten wären das auch ganz gute Situation gewesen. Also natürlich ist mir in der ersten Halbzeit vor allen Dingen das nicht gegebene Tor von Guido Burgstaller aufgefallen. Und da hat man mal gesehen, wie dieses Spiel eigentlich hätte zu knacken sein können. Da gab es halt so einen Diagonalsprintlauf von Luca Zander von rechts nach links. Und da hat er dann quasi Guido bedient, der einen Hauch im Abseits stand. Und aber da hat man gesehen, wenn man mal so einen Lauf angesetzt hat, dann wart ihr zu knacken. Wenn jemand sich mal den Mut genommen hat, dann hätte das durchaus klappen können.
Ja, also ich fand, man stand sehr kompakt, man hat sehr gut darauf geachtet, die paar Spieler von Pauli, die was reißen könnten, zu kontrollieren. Und das war wirklich, glaube ich, auch diese eine erste Chance, die St. Pauli überhaupt wirklich hatte, die dann auch, wie gesagt, durch so eine Einzelaktion zustande kam. Aber ich fand, danach hatte das Auer eigentlich ziemlich gut im Griff. Man war eigentlich immer ziemlich giftig in den einzelnen Situationen, hatte die zweiten Bälle, die magischen zweiten Bälle hatte man eigentlich immer, und dann hatte man auch ziemlich gute Chancen. Also ich fand, Auer war ziemlich gut im Spiel drin, hatte, wenn ich so weit ausholen darf, dann auch in der zweiten Hälfte eigentlich zumindest defensiv alles groß unter Kontrolle, bis auf, wie gesagt, diese Burgstaller, dieses Abseitstor, was ja nur ein Fußbreit war, also nicht viel. Und ich glaube, noch eine Großchance von Becker, aber ansonsten hatte man eigentlich sehr kompakt die Kontrolle, zumindest im Mittelfeld, was ich ja nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, wir hätten im Mittelfeld sehr große Probleme, aber da hatten wir eigentlich den Riegel zumindest im Mittelfeld für kreative Aktionen für St. Pauli ganz gut ja, davor.
War auch sehr ungewöhnlich. Also Smith auf der 6, Mead auf der 6, der dann in Manndeckung genommen worden ist und konnte sich nicht so frei entfalten, wie er sonst konnte. Also taktisch war das gut gelöst von euch, keine Frage. Die ganz großen Chancen gab es auf beiden Seiten nicht ganz so. Also ja, also war dann auch ein typisches 0-0. Wenn wir da 1-0 gewinnen, sagt vermutlich auch keiner was, tippe ich mal. Also ja, aber insofern ja, ist das, ja.
Ich fand rechtes 0-0, weil wir hatten keinen Stürmer, der vorne irgendwelche Tore macht. Sören Gonter hatte jetzt noch die allerbeste Chance und jagt das Ding derartig in die Wolken. Wir hatten ja die Befürchtung, dass wir von St. Pauli die Wand gespielt werden, oder das ist ziemlich eindeutig ekelhaft für uns. Aber ich fand, wir haben mit dem letzten Hemd eine favorisierte Mannschaft in der zweiten Liga ganz schön dran gehabt. Ich fand auch, also unsere drei vorne, Nazarov, Srijanic und Zolinski, waren mehr im Spiel drin. Ich habe auch nochmal extra eine Statistik, habe ich zumindest mehr rausgesucht. Also die hatten 103 Ballkontakte und Burgstaller und Ditgen und Kire waren da mit 79 relativ, also etwas mehr abgemeldet. Und ich fand, bis auf einen Moment, wo Kire ja noch die Chance hatte, war er dann auch quasi ein bisschen neutralisiert. Und das ist viel wert, finde ich, weil diese Dreier-Abwehrkette mit Gonter, Carson und Busmann ist auf dem Papier wirklich nicht stark. Aber wie sie es gerade lösen, ist ziemlich gut. Und da hätte ich gesagt, wäre Markieniok eigentlich super gewesen. Also eigentlich war diese Abwehr nur zu knacken, indem man so ein Kopfballduell dort mal gewinnt, weil man stand relativ weit vorn. Und Markieniok hat ja die Größe, um sowas zu schaffen und dann Burgstaller in Szene zu setzen. Und ich konnte jetzt nicht verstehen, warum jetzt euer Trainer da sich dann für Ditgen entschieden hat. Aber gut, ist ja gut für uns.
Ja, also war meine Mutmaßung, dass er da mehr Tempo reinbringen wollte gegen doch eine, wie soll ich sagen, vom Zettel her eine behäbige Abwehr mit Gonter im Mittelpunkt. Ja. Insofern war das gar nicht so dumm. Also das hatte ich ja auch schon vermutet. So. Bleibt eigentlich nur die Frage bei euch, ob er mit 34 mal 0-0 in der Liga bleiben kann, ne?
Ja, also ich hoffe, also sollte jemand der Verantwortlichen von Aue jetzt zuhören, er möge bitte unbedingt jetzt langsam mal einen Stürmer verpflichten, weil wir ballern da aufs Tor und es fehlt halt so dieser Killerinstinkt, diese Kaltschnäuzigkeit. Ne? Also wir haben zwei, drei Chancen, wo man sagt, okay, jeder andere halbwegs gute Stürmer hätte den reingemacht und das ist dann ein bisschen am Ende, dass man Punkte verschenkt, wo man vielleicht nicht Punkte hätte verschenken müssen. Wenn wir jetzt am Wochenende gegen Ingolstadt spielen im Pokal, es wäre traurig, wenn wir jetzt gegen Ingolstadt, also wir verhauen sowieso den Pokal eigentlich regelmäßig in der ersten Runde. Also wäre schade, wenn wir jetzt daran scheitern und uns Einnahmen im DFB-Pokal sichern, wenn wir jetzt keinen Stürmer hätten. Das wäre ein bisschen traurig. Also unbedingt Stürmer verpflichten.
Wir hatten ja vor dem Spielgespräch über Sam Schreck gesprochen, der wurde ja auch eingewechselt in der 63. Was hast du von dem so gehalten, wie der wieder aufgetreten ist?
Also wie gesagt, uns geht ja ein Auge auf, wenn ein Spieler halbwegs intelligente Lösungen findet. Und ja, das ist eine wandelnde Bohnenstange, aber letztendlich hat er in zwei, drei Situationen, die er am Ball war, doch das clever gelöst. Ich bin mal gespannt, wo er jetzt landen würde. Er hat jetzt dann auf der 8 gespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dann doch eher so Richtung 10 spielt. Aber es war nicht schlecht. Also es gibt Spieler, die haben deutlich schlechteren Eindruck bei ihren ersten Spielen hinterlassen.
Das kam mir auch so vor, durchaus ein solider Auftritt, obwohl ich sagen muss, in der Situation, wo Smith da die gelbe Karte gegen ihn bekommt, das war, das war für mich nicht gelb, sondern ziemlich klar den Ball gespielt, wenn auch natürlich ziemlich robust, aber gut. Nee, ansonsten, das war ein guter Auftritt, fand ich, von dem Schreck, da kann man nichts sagen eigentlich, ne? Janik, wie hast du denn das Spiel so empfunden?
Ja, da gehe ich auch nochmal meine zwei Cents dazu. Ich habe die erste Hälfte zumindest in so drei Teilen gesehen, also die erste Viertelstunde bis zu dem dann doch nicht gegebenen Tor von Burgstaller. War Aue, also beide Mannschaften haben sehr hoch gestanden, deshalb hat sich das im Mittelfeld quasi ganz oft so gegenseitig aufgehoben, da ging der Ball immer viel hin und her. Und wir hatten dann die Variante, das möglichst spielerisch zu lösen, also meistens über rechts, über Zander und Becker. Benatelli war viel der Ballverteiler im Zentrum, war auch überall auf dem Platz zu finden, hatte ich das Gefühl. Und Aue hatte immer so die Gedanken, entweder wir versuchen mit einem hohen langen Ball die Abwehr von St. Pauli zu überspielen oder mit einem Steckpass in den Rücken. Und das hat auch zumindest in der ersten Hälfte ein paar Mal funktioniert. Da hat Ziereis dann nicht damit gerechnet, dass in seinem Rücken quasi der Ball gespielt wird und dann jemand erläuft. Also unsere Abwehr war da auch ein bisschen behäbig, wenn du jetzt schon das so als Attribut für die Auer-Abwehr nimmst. Ich fand die zumindest in der ersten Hälfte auch, ja, hätten spritziger sein können und sind da einigermaßen überrascht worden zwischendurch. Von Zolinski ist mir da aufgefallen, ich kann den Namen nicht aussprechen. Du hast ihn gerade gesagt, Max, sag mal bitte.
Sriaric, ja, das
ist ja, also der ist Sijaric, der ist sehr durch seine Spritzigkeit aufgefallen und ja, Nazarov kennt man ja schon seit Jahren, wenn man an Aue denkt. Und der ist mir dann aber auch neben seinen Offensivaktionen auch aufgefallen, dass er, naja, gerne mal das Foul gezogen hat, wenn er spielerisch nicht lösen konnte. Das hat man aber auch einige Auer gemacht. Also ich finde so, wie gesagt, erste Hälfte 15 Minuten Aue, dann 15 Minuten eher durchwachsen und gegen Ende der ersten Hälfte haben beide nochmal versucht. Wir hatten ja auch, glaube ich, kurz vor Ende der ersten Hälfte hätte das auch nochmal gut klingeln können auf Auer Seite. Und und dann bis zur Schlussphase war es eigentlich ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel. Viele Fehlpässe und also auch Benatelli hat mal den Ball verloren, was ich von ihm gar nicht kenne. Weil aber auch Aue, wie Max schon sagt, auch wenn es nur das letzte Hemd war, was da auf dem Platz war, das letzte Hemd hat auf jeden Fall gekämpft und sich in alles reingeschmissen, wurde auch sehr gutiert von den Rängen, wenn da wirklich, also und wenn es nur war, dass der Ball, wenn es eine Offensivaktion von St. Pauli war, einfach jetzt ausgedroschen oder sonst wohin gedroschen wurde. Also so wie es wir bei uns eigentlich auch kennen, ne, wenn wir irgendwie gegen einen starken Gegner spielen, dass wir dann bolzen einfach weg und wir finden das trotzdem gut. So, das ist mir aufgefallen und am Ende, wie ihr schon gesagt habt, hat es einfach für beide Seiten nicht gereicht, das Ding da irgendwie reinzukriegen, zumindest so, dass es zählt. Und ja, am Ende bin ich bei euch, dass der Punkt vollkommen in Ordnung geht.
Okay, alles klar. Noch eine Sache vielleicht zwischendurch, Daschner ist ja in der 55. reingekommen, hat auch nochmal so zwei, drei gute Chancen gehabt. Gerade vor 2 Stunden ist verkündet worden, dass er im Spielersatz, im Trainingsersatzspiel, dass ihm die Kniescheibe rausgesprungen und wird wohl längere Zeit ausfallen. Bei euch hat auch jemand irgendwie die Kniescheibe rausgehabt, ne, Max?
Jan Hochscheid,
Jan Hochscheid auch, war das, genau.
Jan Hochscheid wäre in dem Spiel gar nicht schlecht gewesen, weil der so ein Spieler ist, der zumindest um den Strafraum herum dieses eine Dribbling gewinnt und der dann einen guten Ball aufs Tor bringt. Also mit Hochscheid wäre es vielleicht, hätten wir mehr Optionen gehabt. Ja, aber
ja.
Man kann nur hoffen, dass beide schnell wieder fit werden.
Ja, genau. Also das muss wohl unter Umständen auch operiert werden, das Ganze. Insofern erstmal alles Gute für Daschner auf diesem Wege. Ja, ich glaube, wir können hinter dem 0-0 auf jeden Fall einen Haken machen. Das Positive bei uns, wir sind auch im zweiten Spiel ohne Gegentor geblieben. Das ist schon mal gut, hatten vorne nicht die Durchschlagskraft wie gegen Kiel. Kann auch passieren. Während man auch sieht, dass Kiel zu Hause gegen Schalke unter die Räder gekommen ist mit 0-3. Insofern, trotzdem erstmal finde ich mit 4 Punkten und 3-0 Toren ist das ganz positiver Auftakt für uns, auch vor dem nicht nächsten Pflichtspiel, was ja ein Pokalspiel ist, aber vor dem nächsten Punktspiel, das dann wiederum Derby ist. Vielleicht zum nach dem Spiel und drumherum. Vielleicht machst du da mal weiter, Yannick, und erzählst mal, wie es bei euch so gelaufen ist.
Ja, dann lass uns doch erstmal bei dem Drumherum bleiben, wenn wir jetzt wieder zurückspringen. Über den Drumherum. Ja. Genau, also bevor wir das Stadion verlassen, bleiben wir erstmal beim Drumherum und es gab ja direkt zum Einlaufen eine Pyro-Show, sag ich's mal, also länger her, dass ich Pyrotechnik im Stadion gesehen habe, also vor allem gelber und auch ein bisschen lila Rauch auf Heimseite und das Banner von der Heimkurve, ich habe jetzt gerade das Bild dazu raus, Max, magst du mir kurz helfen? Das war irgendwas mit Schachtscheißer sind kerngesund, ne? So war das, ja, genau. Also so ein bisschen, also das zog sich auch so ein bisschen durch die Sachen, die im Heimblock gezeigt wurden, dass man auf eine andere Art mit diesen 3Gs nicht einverstanden ist. Es gab einmal so Transpis, die hochgehalten wurden, 3G im Erzgebirge schon etabliert oder so in der Richtung, gesoffen, gepoppt und gespeit, irgendwie sowas in der Richtung. Also das war schon so, ja, Niveaustufe eher unterste Schublade. Und was ich aber positiv hervorheben möchte, was die Sachen in der Heimkurve angeht, dass man sich dafür ausgesprochen hat, das ging es irgendwie darum, 16 Länder, so und so viele Vereine, 1000 Konzepte, ein Staat, 16 Länder, 1000 Konzepte, dass man sich dafür ausgesprochen hat, dass doch bitte ein einheitliches Konzept eingeführt werden soll. Und das fand ich wiederum positiv zu bemerken, dass man da, ob da jetzt alle so dahinter stehen, dass es wirklich ein gutes Hygienekonzept geben soll, weiß ich nicht, aber zumindest die Forderung nach einer einheitlichen Lösung und nicht, dass du, wenn du jetzt auch auswärts fahren darfst oder zum Heimspiel gehst, immer gucken musst, wie ist denn gerade das aktuelle Hygienekonzept, das konnte ich durchaus unterschreiben. Ansonsten, naja, hatte ich jetzt so viel Positives zur Heimkurve nicht zu berichten, ehrlich gesagt.
Also ich war persönlich schon überrascht, dass die Ultras sich überhaupt hinbewegen, weil man gab ja Auflagen, dass man quasi sich zumindest personalisierte Tickets holen muss. Dieser Spruch, Schachtscheiße sind kerngesund, das ist ein bisschen, also schon ziemlich alt. Also das ist jetzt, das kommt daher, dass in Aue ja jahrelang in der DDR Uran abgebaut worden ist. Und man musste sich dann als Auer-Fan natürlich den Spruch gefallen lassen, dass man ja mindestens verstrahlt ist als Schachter. Und das hat man dann so umgedreht, dass man sich dann halt als kerngesund quasi ausgibt. Deswegen war das so schwarz-gelb in diesen Warnfarben. Ich finde, dass, ja, man kann natürlich das Ganze ein bisschen mit Humor nehmen. Ich fand es jetzt nicht so perfekt getroffen und nicht so sehr, also für den Schenkelklopfer im Erzgebirge war es gut, für die Auswärtsfans und die Kameras jetzt ein bisschen mit Beigeschmack. Ist jetzt die Frage, welches Klientel man bedienen möchte. Ich fand auch das zweite Banner auch wenig durchdacht, wenig kreativ. Also, ne, man hat anderthalb Jahre Zeit, sich da was auszudenken. Und man hat es ja im dritten gesehen, man macht sich ja schon Gedanken, man hätte das Ganze ja auch ein bisschen besser machen können. Also ich finde es ist für mich unsinnig, warum man jetzt quasi durch zwei Bundesländer fährt und dort ist quasi ändert sich nichts außer die Landschaft und dann hat zwei verschiedene Konzepte. Man muss sich jedes Mal wieder irgendwo einlesen. Keiner weiß, welchen Stand. Ne? Das macht alles wenig Sinn oder wirkt alles nicht so gut durchdacht. Wenn man das quasi kritisch politisch dann quasi ins Stadion bringt, warum nicht? Und wie gesagt, auch mit dem Banner Schachtscheiße sind kerngesund, kann ich da leben mit dem Hintergrund, dass ich viele im Erzgebirge gar nicht ins Stadion begeben haben, weil sie diese 3Gs per se ablehnen, weil sie ja gesund sein. Es ist immer so ein fader Beigeschmack. Ich bin da persönlich jetzt weniger stolz auf meine Kurve, fand es gut, dass im Stadion das wieder Stimmung war. Das hat viel zurückgebracht, aber wie man sich dann quasi selbst da darstellt oder fand ich nicht besonders gut gelungen. Und wenn man dann auch, ja, es ist dann auch wieder, finde ich, ein bisschen peinlich, wenn man dann so, das wurden ja, dann kamen ja auch wieder viele Rufe, so Scheiß an Pauli oder so, weil man sich davor irgendwo vor 2-3 Jahren mal auf der Reeperbahn gekloppt hat. Ich finde das immer ein bisschen, naja, wenig kreativ, wie man dann damit umgeht. Naja.
Das kennen wir ja schon.
Ja, aber trotzdem, ich finde das immer so, man hat seine Erzrivalen und diese Feindschaften muss man irgendwie ein bisschen pflegen. Ich finde es zum Beispiel ziemlich ulkig, wie sich Dynamo hasst quasi alle hassen Dynamo, man zieht nur so rum und die wirklichen Erzrivalen, die werden dann vernachlässigt. Also wir sind ja mittlerweile, wir ja schon fast kumpelhaft von Dynamo-Fans gesehen, man freut sich dann, wenn Dynamo aufsteigt. Also ich finde das, am Ende kann ich noch durch Dresden mit Aue-Trikot laufen, also das sind Zustände, ne. Also dann lieber, man hat seine Erzrivalen und man versucht dann auch mit den Gästefans halbwegs gut auszukommen. Ich glaube, da ist St. Pauli ziemlich auf Hochreiter. Ich finde das, also jetzt, wie gesagt, wenig kreativ, was da teilweise dann abgelassen wird.
Janik, du hattest noch was zu sagen zur VAR-Kommunikation im Stadion, oder?
Ja, also allgemein, also es wurde immer nur durchgesagt hier, bitte, liebe Fans, achtet auf die Leinwände. Da wurden dann die Hygienevorschriften angezeigt. Also es wurde nie irgendwann mal auch nur durchgesagt, was denn die, also diese klassischen Aha-Regeln, ne? Also Maske tragen, Hände waschen und Abstand halten und so, waren dann einfach nur auf der Leinwand projiziert, aber es wurde nie irgendwie kommuniziert, zumindest nicht mündlich. Und auch das der Grund, weshalb unser Treffer in der 15. Minute rum nicht gezählt hat. Also bei uns kennt man das ja, wenn VAR-Einsatz ist, dann kommt diese etwas biedere Möglichkeit, Abseits Fragezeichen, Entscheidung kein Tor oder sowas, ne? Also das habe ich halt bei Aue nicht gesehen.
Das hab ist aber auch nicht gang und gäbe in den Profiligen, also das ist jetzt nicht ungewöhnlich.
Nee, ich sage ja nur, dass man es kommunizieren könnte. Also es wurde ja auch vom ja. Schallsprecher nur gesagt, kein Tor, also auch keine Begründung, warum.
Ja.
Also ich finde nur, dass man das besser kommunizieren könnte. Das ist kein Riesenkritikpunkt, aber
ich kann weiß man jetzt besser auch gar machen. Nicht, wie viele das überhaupt machen. Also ich glaube, wir sind da wieder mal eine Ausnahme, die das so ein bisschen halbwegs sozusagen versuchen, da zu kommunizieren in so einer Situation. Der Rest macht das ja nicht. Das ist ja auch nicht vorgegeben von der DFL. Leider ja bisher nicht. Dass man da auch mal irgendwie über den Schiedsrichter da mal eine genaue Aussage halt bekommt. Das gibt's ja leider nicht.
Das war aber, glaube ich, in Aue schon so. Das gab es schon. Ich würde da jetzt mal ganz naiv drauf tippen, dass der verantwortliche Techniker das nicht mehr gewohnt war, das quasi umzuskippen oder sowas. Ich kann mir da gut vorstellen, dass also das, ne, das klappt nicht immer alles mit der Technik. Das ist alles noch Neuland. Das ist alles noch Neuland. Das, bis da alles funktioniert.
Ja, auch die Verantwortlichen waren ja 1,5 Jahre nicht und kein Spielbetrieb gewohnt, zumindest kein, der fankonform sein muss. Ne? Also deshalb vielleicht auch im Nachgang nochmal, dass ich jetzt nicht jedem Ordner, der auf dem Weg vielleicht ein bisschen planlos war, einen Vorwurf machen möchte. Das war ja einfach eine Ausnahmesituation und eine wieder neue Situation nach einer längeren Zeit. Also von daher, da kann sich, glaube ich, auch bei allem, was wir jetzt hier an Schelte oder an Kritik betreiben, kann sich ja auch noch vieles zurechtruckeln.
Das stimmt allerdings. Ja, Janik, sonst, wie ging es bei dir dann weiter nach Hause? War das alles entspannt oder?
Naja, wie gesagt, nach unserer anfangs beschriebenen Begegnung auf dem Weg zu unseren Plätzen hatten wir dann überlegt, wie machst du das? Entweder du rennst sofort los nach Abpfiff, bevor die sportliche Fraktion das die Kurve verlassen hat, oder du wartest es halt ab. Haben wir dann insofern gelöst, wie eben schon erwähnt, waren ja einer der beiden Co-Trainer und der Spielbeobachter links neben uns auf den Pultplätzen. Und wir hatten einfach unsere Situation geschildert, sagte, Mensch, kein Problem, er nimmt uns einfach mit runter. Und dann sind wir einmal schön runter Richtung Spielfeld, einmal quer über Spielfeld Richtung Mixed Zone und darüber dann über den VIP-Ausgang raus zum Auto. Ah, hab zwischendurch noch Timo Schulz zugenickt und Moin gesagt. Und ja, das war dann ein sehr erhebender Moment. Vor allen Dingen, wenn die drei Hoshis wüssten, dass wir dann noch ihren heiligen Rasen betreten haben, habe ich dann so gedacht. Wäre es ihnen wahrscheinlich nochmal irgendwie unangenehmer, aber. Nee, das war dann unser Heimweg Richtung Auto. Das war ein schönes Highlight zum Schluss.
Okay, und dieser hat auch gut nach Hause gekommen, so ansonsten.
Ja, bisschen gemütlicher als auf dem Hinweg, ne, weil, wie man das so kennt, auf Auswärtsfahrten, ne, auf dem Rückweg sind die Pinkelpausen ein bisschen häufiger als auf dem Hinweg. Aber nö, sonst war alles entspannt. Dann haben wir auch noch eine andere Reisegruppe, die auch zurück nach Hamburg musste, auch in so zu viert, glaube ich, unterwegs, regelmäßig auf Raststätten wieder getroffen. Das fühlte sich wieder nach Auswärtsfahren an.
Ja, schön. Und Max, und du bist gleich da geblieben im Erzgebirge, oder? Max, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Aber es fühlt sich wirklich geil an, ne, wenn man auf so einem Fußballrad. Also ich bin ja über die Holzacker und die Kohlegruben des Umlandes ja auch gegangen in der Kreisklasse. Und wenn man dann mal auf so einem richtigen Zweitliga-Rasen ist, und das ist schon ein ganz anderes Gefühl, dann weiß man auch, warum die Bälle nicht verspringen.
Ja. Gut. Bei euch geht's weiter, hattest du schon gesagt, mit einem Pokalspiel in Ingolstadt. Und dann müsst ihr auch schon nach Schalke fahren, ne?
Ja, also normalerweise machen wir das eigentlich so jedes Jahr. Wir verhelfen irgendeiner Kraut- und Rübenmannschaft zu so ein bisschen glorreichen Momente im DFB-Pokal, indem wir da quasi in der ersten Runde irgendwelchen SSV Ulm oder so die zweite Runde quasi schenken. Ich denke, wir machen das dieses Jahr in Ingolstadt auch. Die hatten jahrelang nicht mehr so Erfolgserlebnisse, jetzt kriegen sie noch die zweite Runde. Und danach Schalke, das wird natürlich ein Gradmesser. Also ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt Nürnberg und St. Pauli gut abgehalten. Wenn wir es jetzt noch schaffen, uns nicht zu blamieren, vielleicht denen sogar noch irgendwann mal das erste Tor einzuschenken. Das wäre schon was. Ich hoffe, bis dahin haben wir noch zwei, drei richtig gute Verstärkungen gekriegt und die zwei, drei Ausfälle sind jetzt wieder an Bord. Dann habe ich auf jeden Fall Bock. Also wenn man jetzt die zwei Spiele sieht, dann sieht man, dass dieser Trainerwechsel auf jeden Fall was gebracht hat, dass da neuer Spirit entsteht und dass das Konzept zumindest ansatzweise funktioniert. Wie gesagt, ich bin immer noch gespannt, wie Spielewski spielen lässt, wenn er führt und wenn er zurückliegt. Das müssen wir noch rausfinden. Das sieht geil aus.
Wo wir gerade bei Spielewski sind, das wäre noch eine Rückfrage, die ich hätte. Euer Stadionsprecher war auch ein bisschen aus der Übung, aber das sei ihm gegönnt. Aber er hat euren Trainer als Aljoscha vorgestellt und nicht als Alexei oder wie auch immer man es richtig ausspricht. Ist das eine Aussprachefrage oder hat euer Trainer gesagt, Mensch, ihr könnt mich einfach Aljoscha nennen?
Ja, er hat zum Testspiel gesagt, er möchte bitte als die Koseform von Alexei, also er möchte Aljoscha quasi genannt werden. Und dadurch, dass es durch diese ganzen Schreibweisen seines Namens immer ein bisschen komisch ist, hat sich das so ein bisschen durchgesetzt. Ich finde es gar nicht mal schlecht, ihn Aljoscha zu nennen. Also das hat der Trainer quasi freigegeben.
Ah, okay.
Ah, alles klar. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wünsch ich dir, Max, erstmal alles Gute fürs Pokalspiel, dann auf Schalke. Wir beobachten mal, was das so mit euch in der Hinrunde wird und haben dann ja auch noch ein Rückspiel in Hamburg. Ja, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast für die beiden Gespräche. Ich hoffe, dir hat es gefallen.
Ja, vielen Dank, dass ich teilnehmen konnte und euch wünsche ich natürlich auch viel Glück in der Hinrunde.
Ja, vielen Dank. Ich sage auch nochmal, Yannick, vielen Dank, dass du dich heute hier zugeschaltet hast als Stimme, die vor Ort war.
Sehr gerne.
Und da gleich anschließend, es gibt ja auch bei uns ein Pokalspiel, schon am Samstag in Magdeburg, da werde ich das vor dem Spielgespräch machen und dann gehe ich erstmal in Urlaub ein paar Wochen und dann macht Yannick das NDS.
Und wer noch nicht genug hat, dann von mir und Thema Magdeburg, ich bin auch noch Mitte dieser Woche beim Nur der FCM Podcast.
Stimmt, zu Gast. Korrekt, da gibt es eine Einladung, da wirst du zugeschaltet, genau. Ja, dann würde ich sagen, euch beiden einen schönen Abend. Vielen Dank für eure Zeit und den Hörerinnen wie immer wünsche ich eine schöne Woche und sage bis bald. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.